Die Wirkung des Wortes Gottes im Leben eines gläubigen Menschen. Und die Bibellese haben wir heute schon aus dem Psalm 119 gehabt. Und ich werde heute auch aus dem Psalm 119 fünf Verse behandeln, was der Psalmist erlebt hat oder wie das Wort Gottes ihn verändert hat. Vorher ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Kapitel. Der Verfasser ist nicht bekannt. Es gibt ein paar Vermutungen, aber es ist anscheinend nicht so wichtig, sonst hätte uns die Bibel das mitgeteilt. Es ist außerdem interessant, dass das Kapitel oder der Psalm 119 auch künstlerisch aufgebaut ist. Es hat 22 Abschnitte mit jeweils 8 Versen und so wie das hebräische Alphabet 22 Buchstaben hat, beginnt jeder Vers in jedem Abschnitt mit einem verschiedenen oder mit einem anderen hebräischen Buchstaben. Bei uns wäre es zum Beispiel der erste Abschnitt mit A, jeder Vers, der zweite Abschnitt mit B, jeder Vers und so weiter. Also das, was wir sofort nicht sehen, ist aber auch, finde ich, interessant und auch sehr künstlerisch. Was vorab auch wichtig ist, finde ich, zu sagen, wenn man dieses Kapitel einfach durchliest, lesen wir von verschiedenen Begriffen, wie zum Beispiel Gesetz, Zeugnisse, Vorschriften, Ordnung, Gebote, Wunder und so weiter. Und damit ist das Wort Gottes gemeint. Wenn ich sage, dass die Wirkung der Bibel auf uns, dann werden wir das Wort Bibel hier nicht finden, aber viele verschiedene andere Begriffe für die Bibel. Wichtig war mir auch am Anfang gleich zu sagen, Gott zu lieben bedeutet das Wort zu lieben. Und das Wort zu lieben bedeutet Gott zu lieben. Wenn ich sage heute, wir sollen das Wort lieben, sage ich automatisch, wir sollen Gott lieben. Wir können nicht das Wort von Gott trennen. Ja, das wäre wie, wenn ich sagen würde, meine Frau, das, was sie sagt, das, was sie denkt, das, was sie tut, trenne ich von ihrem Wesen. Das können wir nicht machen. Genauso ist es auch mit der Bibel. Okay, eins weiter bitte. Geht leider nicht. Ja, okay. Das ist die Gliederung heute. Drei Punkte. Der erste Punkt, was bewirkte das Wort Gottes in dem Psalmisten? Der zweite, erleben wir das eigentlich auch? Und was gibt es vielleicht für Hindernisse in unserem Leben? Und das dritte, ganz praktisch, was können wir jetzt machen, dass wir es auch erleben? Genau, was bewirkte das Wort Gottes in dem Psalmisten? Und da habe ich 5 Verse. Das erste ist, eins weiter bitte. Das erste ist Liebe. Schauen wir zusammen Vers 127 an. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Vers 127. Da lesen wir, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Warum liebt der Mensch heute Geld? Warum liebt der Mensch heute Reichtum? Nun, er kann damit seine Wünsche verwirklichen. Warum liebt der gläubige Mensch heute das Wort Gottes mehr als das Geld? Weil damit Gottes Wünsche verwirklicht werden. Wir lesen in Galater 2, Vers 20, da schreibt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Früher war es auch in Paulus seinem Leben und das war bei jedem Gläubigen so. Erstmal hieß es, mein Wille geschehe, jetzt dein Wille geschehe. Und das will ich dazu sagen, zu diesem Punkt, Liebe, das ist das oder sollte das normale christliche Verhalten sein, dass man Gott liebt oder sein Wort mehr liebt als allen Reichtum. Nun, wir wissen, dass wir auch selber damit zu kämpfen haben und dass jeder Christ Versuchungen erlebt. Das ist keine Frage. Und vielleicht stellt man sich manchmal hier die Frage, wenn man so einen Vers liest, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold, dass man sich die Frage stellt, warum konnte der Psalmist das so sagen? War er einfach so diszipliniert? Woher hatte er die Kraft, das zu sagen? Und das lesen wir 2 Verse weiter. Schauen wir uns den Vers an, Vers 129. Wunderbar sind deine Zeugnisse, darum bewahrt sie meine Seele. Das ist der Grund, warum er das sagen kann, dass das Wort Gottes ihm wichtiger ist als der größte Reichtum. Wir haben hier nicht einfach ein Buch und wir haben nicht einfach einen Gott, der uns fern ist, dem wir einfach gehorchen, weil es sich so geziemt, sondern Gott liebt uns und sein Wort ist wunderbar und deshalb lieben wir das Wort und deshalb liebt er das Wort. Wir lesen auch, dass es ihm nicht immer so ging und dass er auch Versuchungen hatte, aber dazu kommen wir noch. Wir lesen in Lukas 7, ich werde das nicht vorlesen, da lesen wir von einer Sünderin. Und sie kommt in ein Haus von einem Pharisäer mit Namen Simon und Jesus war dort und hat mit ihm gegessen. Und sie kam und sie weinte und hat die Füße Jesu bedeckt mit ihren Tränen, hat sie mit ihren Haaren abgetrocknet und mit einem kostbaren Öl die Füße Jesu gesalbt. Und die Menschen drumherum, seine Jünger und auch der Pharisäer, ja, was waren ihre Gedanken? Ja, was macht sie denn hier? Erstens, warum lässt Jesus das zu, dass eine Sünderin das bei ihm macht? Und zweitens, so eine Verschwendung, das kostbare Öl. Und im Vers 47 sagt Jesus dann zu dem Simon, dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Die Maria, die Sünderin, sie liebte Jesus nicht einfach, weil sie es musste. Sie liebte ihn nicht einfach, weil sie sagt, ja, das Wichtigste ist, Gott zu lieben, sondern sie liebt ihn, weil er gut ist, weil er wunderbar ist und weil er ihr alle ihre Sünden vergeben hat. Und das ist auch, was uns zu echter Liebe führt. Es ist nicht das Gesetz, sondern Vergebung und Gnade führt uns zur echten Liebe. Das ist das Erste, was der Psalmist erlebt hatte. Der zweite Punkt ist Freude. Schauen wir uns Vers 162 an. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ja, dazu kann man viele gute Beispiele anbringen. Ich habe einen Freund und er interessiert sich sehr für Geschichte. Und er hat auch so einen Metalldetektor und damit geht er dann durch den Wald und über Felder und sucht nach historischen Gegenständen. Und ich habe ihn schon mehrmals begleitet und es war echt spannend. Da laufen wir dann rum, war ein freier Tag, unsere 5 bis 8 Stunden durch den Wald und durch Feld. Und manchmal piepst dann dieser Metalldetektor und dann gräbst du mit der Schaufel und findest Aluminiumfolie oder findest irgendeinen Schrott und denkst so, meine Güte, schade, diese ganze Mühe und Schweiß. Ne? Aber manchmal ist es dann auch so, dass du historische Gegenstände findest, wie zum Beispiel alte Münzen. Oder wir haben einmal etwas gefunden aus der Zeit von Napoleon. Und das war wirklich für uns eine Beute. Für ihn noch viel mehr, weil er sich sehr dafür interessiert. Ich habe ihn nur begleitet. Aber das war eine Beute und wir haben uns gefreut. Und er hat es dann zu Hause in seiner Vitrine jetzt stehen. Es war einfach etwas ganz Besonderes. Und dasselbe lesen wir auch hier bei diesem Psalmisten. Es war wie eine Beute. Er las das Wort, er hörte das Wort und er war voller Freude. Wie eine Beute, die er findet. Etwas, was Wert hat. Wir lesen auch im Psalm 4, Vers 8, dass David sagt, mir geht es besser als die, die viel Reichtum, viel Most und alles haben, was jeder haben möchte. Mir geht es besser. Ich habe größere Freude an Gott. Das lesen wir im Psalm 4, Vers 8. Und vielleicht können wir das auf heute übertragen. Ich habe größere Freude am Wort Gottes als die Menschen, die ihre Zufriedenheit in der Unterhaltungsindustrie suchen, in Reichtum und in einem verdorbenen Lebensstil, weil wir haben das Wort Gottes. Das war das Zweite, was er erlebte, Freude. Der dritte Punkt ist Trost. Vers 52, Psalm 119, Vers 52. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Auch bei ihm war nicht immer alles rosarot, wenn man das jetzt vielleicht liest. Oh Mann, er hatte so eine Liebe zum Wort Gottes. Er hatte so eine Freude am Wort Gottes. Aber wir lesen ja auch, dass er traurig wurde. Wenn du den Psalm durchliest, wirst du auch lesen, dass er Hohn und Spott erlebt hat. Und er war auch ein normaler Mensch. Er wurde traurig. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, da schreibt Paulus, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und der Kontext davon ist, dass die Christen in Thessalonich, sie hatten hatten mangelndes Wissen über die Entrückung. Sie wussten nicht, wie wird es sein, was ist mit denen, die schon gestorben sind, und wenn Jesus kommt, werden sie auch mitkommen, oder wie wird das sein? Und sie wurden dadurch traurig, weil sie es nicht wussten. Und dann erklärt Paulus das, er schreibt alles, was sie brauchen, und dann kommt dieser Vers, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das Wort Gottes, es tröstet uns. Und wenn wir auf uns schauen, auf unsere Umstände, dann werden wir traurig. Wir sehen die Gottlosigkeit in der Welt, wir sehen auch die Gottlosigkeit in uns selbst, aber Vers 52, wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, o Herr, so werde ich getröstet. Der vierte Punkt ist Dankbarkeit. Vers 62. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Und vielleicht neigen wir dazu, bei diesem Vers den ersten Teil des Verses zu betonen. Er stand mitten in der Nacht auf. Wow, ich will das jetzt auch machen. Aber warum tat er das? Er tat es, um Gott zu danken, aber wofür? Für sein Wort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du nachts aufwachst, ob dein erster Gedanke ist, Gott zu loben. Meine Tochter wollte heute bis 2 oder 3 irgendwie nicht schlafen. Für sie war irgendwie auf einmal Tag und der Tag und Nacht verwechselt. Mir war nicht vom Danken zumute, sage ich ehrlich. Aber er stand nachts auf, um zu danken. Er war so fasziniert von Gott. Er war so fasziniert, wie er ist. Er war so fasziniert, was Gott tut. Deshalb dankt er und deshalb stand er nachts auf. Der fünfte Punkt ist das Verlangen. Oder die Sehnsucht, schauen wir uns Vers 20 an. Psalm 119, Vers 20. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. So ging es mir, als ich öfters mal von der Arbeit aus für 1-2 Wochen unterwegs war. So ging es mir mit meiner Familie, wenn ich wusste, das ist der zweite Tag und es kommen noch 10 Tage. Bis ich meine Frau und mein Kind wieder sehe, das hat mich innerlich verzehrt und ich wusste nicht, wie ich das weiter durchhalten soll. Oder vielleicht kennst du das, wenn du lange Sport gemacht hast und du hast nichts getrunken. Vielleicht hast du 2 Stunden Fußball gespielt und hast nichts getrunken. Dann hast du ein Verlangen, du hast eine Sehnsucht nach etwas Wasser. Und genau dasselbe erlebte auch der Psalmist mit dem Wort Gottes. Er kriegt nicht genug von Gott. Für ihn ist seine stille Zeit nicht etwas, was er einfach abhaken möchte. Für ihn ist seine stille Zeit nicht etwas, was er sagt, so erledigt, jetzt gehe ich in den Tag, sondern es ist etwas, wonach er sich gesehnt hat. Ging es ihm mal so, dass du morgens nicht geschafft hast, deine stille Zeit zu machen und irgendwie den ganzen Tag hinterher getrauert hast? Und vielleicht sagt jetzt jemand, ja, passiert, kann man nachholen. Auf jeden Fall, man hat bestimmt noch Möglichkeiten am Tag, aber darum geht es mir nicht. Sondern ging es dir jemals einfach so, dass du gesagt hast, oh Mann, ich liebe die Gemeinschaft mit meinem Vater so sehr und das fehlt mir einfach. Das lesen wir auch im Psalm 119, Versen 147 und 148. Da lesen wir, ich komme der Morgendämmerung zuvor und schreie, ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen kommen den Nachtwachen zuvor, damit ich nachsinne über dein Wort. Das sind die 5 Punkte, was er erlebte. Er erlebte sicherlich noch mehr, ja, aber das sind 5 von den vielen Punkten, was er erlebte. Zweiter Punkt der Gliederung ist die Frage an uns, erleben wir das eigentlich? Es wäre traurig, wenn wir heute sagen, ja, das hat er erlebt und jetzt eine schöne Woche. Sondern wir sollten uns vielleicht fragen, was gibt es auch in unserem Leben für Hindernisse? Was sind Gründe dafür? Und auch hier, es gibt sicherlich noch mehr und andere Gründe, aber ich habe jetzt hier die 4 gewählt. Der erste Punkt ist, kein regelmäßiges Bibellesen. Also es geht um das Wort und vielleicht rufst du manchmal zu Gott, Gott, sprich zu mir. Vielleicht sagst du manchmal, Gott, jetzt hilf mir aber. Du liest aber nicht in der Bibel. Was erwartest du? Dass ein Engelchor kommt und dir die Antwort vorsingt? Menschen stehen vor wichtigen Entscheidungen und rufen zu Gott um Hilfe, aber lesen nicht in der Bibel. Woher wollen sie Hilfe erwarten? Gott hat in seinem Wort zu uns gesprochen. Der zweite Punkt ist kein regelmäßiges Gebet. Hast du schon mal eine Liebesbeziehung gesehen, wo man nicht miteinander gesprochen hat? Komischerweise ist es heute bei Christen so, oder bei einigen Christen zur Normalität geworden. Ich schicke mal morgens ein Stoßgebet hoch, aber mal schauen, ob es erhört wird. Der dritte Punkt, was vielleicht ein Hindernis sein kann, ist Ungehorsam. Wir lesen Jakobus 1, Vers 22, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Wir können die Schrift sehr gut kennen und doch davon nichts tun. Die Schriftgelehrten kannten das Wort sehr gut. Und so ist es auch bei uns oft. Mir geht es oft so, ich kenne das Wort in manchen Hinsichten gut, aber tu es nicht. Das letzte Hindernis, ich gehe nur kurz auf diese Hindernisse ein, das deprimiert uns vielleicht nur, aber wir wollen danach schauen, was eigentlich die Lösung davon ist. Ein selbstzentriertes Leben. Und damit meine ich nicht so sehr, dass man einfach egoistisch ist, sondern ich meine, dass man versucht, für Gott zu leben, aber aus der eigenen Kraft. Petrus sagt auch, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Alle machen das, aber ich doch nicht. Die Selbstzentriertheit sagt, ich muss das christliche Leben meistern, ich muss gehorchen, ich muss die Verlorenen retten, ich muss für den Herrn arbeiten. Das meine ich mit selbstzentriertem Leben. Das kann auch ein Hindernis sein. Und wir kommen zum dritten Punkt. Was können wir jetzt tun? Was können wir jetzt praktisch tun? Und natürlich sind das die vier Gegensätze von den vier Hindernissen. Vorab möchte ich eines sagen. Wir haben eine Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Es ist nicht wie ein Backrezept, wo wir ein paar Zutaten zusammenschmeißen und am Ende kommen der Kuchen bei raus, sondern es ist eine Beziehung und eine Beziehung braucht auch Zeit, um zu reifen. Und es ist auch so, dass jeder Christ verschiedene Phasen erlebt, aber das ist das Ziel, wo wir hinstreben. Ich hatte ja schon gesagt, dass auch dieser Psalmist andere Zeiten erlebt hatte. Es war nicht immer so, dass er voller Freude war, das ist nie ein Christ, dass es immer so ist, dass alles einfach ist, jeder geht auch durch Schwierigkeiten. Aber das ist unser Ziel, wo wir hinkommen wollen. Das erste ist regelmäßiges Bibellesen. Und ich möchte vorab kurz was sagen. Ich würde nicht sagen, bei jedem Problem, lies die Bibel und bete. Es gibt Christen oder Seelsorger, die sagen, bei jedem Problem, jemand hat vielleicht eine Sünde getan, ja, lies die Bibel und bete. Ja, es hört sich sehr geistlich an, ist auch ein guter Rat, aber manchmal muss man auch etwas Praktisches unternehmen. Deswegen, das wollte ich nur zum Anfang sagen. Vielleicht ein Beispiel hierzu. William MacDonald, er war ein Bibellehrer. Und es kam auch einmal ein Christ nach dem Gottesdienst zu ihm und hat gesagt, ich habe ein Problem. Ich komme immer zu spät. Immer zu spät zum Gottesdienst. Kannst du mit mir beten? Und er sagte, nein, ich werde nicht mit dir beten. Du gehst runter, gehst in den Laden, kaufst dir einen Wecker. Ja? Also manchmal kann man vieles auch sehr vergeistlichen. Man kann beten, aber nichts dafür tun. Das meine ich damit. Ich sage nicht immer einfach Bibel lesen und beten, wobei das sehr wichtig ist. Vielleicht das Wichtigste überhaupt. Aber heute bei dem Thema, was das Wort in uns bewirkt, natürlich muss das dabei sein. Das erste ist, lese regelmäßig die Bibel. Damit meine ich nicht einmal im Jahr an Weihnachten, sondern jeden Tag. Wir lesen in der Apostelgeschichte 17, Vers 11 von den Christen in Beröa. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Täglich, sie forschten täglich in der Schrift. Und lese im Alten und im Neuen Testament und lese ein Buch oder Brief nach dem anderen. Spring nicht wie ein Känguru von einem Buch zum anderen, wie es dir gerade gefällt. Gott hat eine Absicht gehabt, Bücher und Briefe zu schreiben. Denke über das Wort nach. Es soll dich den ganzen Tag begleiten. Lasst uns zusammen Vers 55 anschauen. Genau das tat der Psalmist. Und ich lege euch sehr ans Herz, dieses Kapitel zu lesen. Es ist wirklich unglaublich. Man findet in fast jedem Vers ein Wort für das Wort Gottes, sei es Zeugnis oder sonstiges. Vers 55, bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Wenn du das Wort Gottes liest, denke darüber nach. Ich soll dich den ganzen Tag begleiten. Lerne es auch auswendig. Schauen wir uns Vers 11 an. Da lesen wir, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es wird von Jim Elliot gesagt, der früh in seinem Leben ermordet wurde, als er den Nauka-Indianern das Evangelium bringen wollte, dass er immer Karteikärtchen bei sich hatte mit Bibelversen und sie gelernt hatte. Das lege ich dir auch ans Herz. Du kannst es machen, ich tue es, wenn ich zum Spielplatz mit meiner Tochter gehe und meine Frau nicht dabei ist, dann kann ich Bibelverse auswendig lernen, wenn ich mit dem Kinderwagen laufe oder im Auto sitze. Nicht im Auto fahren, das meine ich nicht, sondern wenn du im Auto sitzt und vielleicht warten musst oder du in der Bahn sitzt. Überall, wo du bist, kannst du Verse auswendig lernen. Und es ist eine unglaubliche Kraft. Ich weiß nicht, ob du das manchmal erlebst. Es ging mir vor kurzem wieder so, dass ich irgendwie betrübt war, aber auch über meinen geistlichen Zustand. Und ich habe einen Spaziergang gemacht. Und da fiel mir plötzlich der Vers aus Psalm ein, wo steht, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist. Ja? Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Und dann kommt mir dieser Vers und ich werde einfach fröhlich. Ich kann es nicht erklären, wie das passiert, aber das Wort Gottes wirkt in uns, wenn wir es kennen. Und das Letzte zu dem Punkt Bibel lesen ist, forsche. Ich habe gerade den Vers aus Apostelgeschichte 17, Vers 11 gelesen. Sie haben nicht nur jeden Tag gelesen, das Wort Gottes, sondern sie haben darin geforscht. Lese nicht nur flüchtig, sondern forsche genau. Nimm dir Wörter. Bestimmt hast du Themen, die dich interessieren, wo du nicht weiter weißt. Beschäftige dich mit Themen, mit einzelnen Büchern. Es gibt wunderbare Kommentare, andere Bücher und andere Christen, die einem helfen können. Das zum Bibellesen. Lese ich regelmäßig jeden Tag, denke über das Wort nach, lerne es auswendig und forsche. Das erste, was wir ganz praktisch tun können. Das zweite ist das regelmäßige Gebet. Nun, warum betone ich das regelmäßige so? Ich glaube und bin davon überzeugt, wir sollen alle Zeit beten. Ich kann überall beten, wenn ich im Auto fahre, wenn ich sogar auf der Arbeit sitze, ich habe ein Problem, ich kann kurz beten. Ich kann überall beten, aber die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Leute, die sagen, ich brauche keine feste Gebetszeit, eigentlich meistens sehr wenig beten. Christen nehmen sich eine feste Zeit etwas zum Lesen, etwas zum Essen, ihrem Hobby nachzugehen, vielleicht eine Fernsehsendung anzuschauen, aber keine feste Zeit zum Gebet. Wenn man diesen Psalm hier liest, dann sieht man auch hier Passagen, dass dieser Psalm ein Gebet ist. Bete jeden Tag. Und das Gebet, darüber wurden viele Bücher geschrieben und dazu kann man auch sehr viel sagen. Was ich sagen möchte, ist, verschwende deine Zeit nicht mit langweiligen Floskeln. Du brauchst nicht durch eine besondere Sprache Gott zu nahen. Er versteht dein normales Deutsch, er versteht auch Fränkisch. Ein Bibellehrer wurde einmal gefragt, ob Gott auch die Taubstummen versteht mit ihrem Zeichen. Er sagte, natürlich. Gott versteht. Also warum sage ich das? Weil Jesus gesagt hat in Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Das zweite zum Thema Gebet, bete im Glauben. Was bedeutet es? Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du für andere Personen betest. Ich habe eine Zeit in meinem Gebet, wo ich für bestimmte Personen bete und ich bin dazu geneigt, dass ich einfach sage, Herr, segne den und den und den und den und den. Und dann abgehakt, super, fertig. Aber ich merke, dass das nicht das Gebet ist, wie Gott es von mir möchte. Sage dein Gebet nicht einfach nur auf, um es gesagt zu haben. Sag ihm auch, wenn dir etwas schwerfällt. Manchmal, wenn ich für einen Freund bete, der den Herrn Jesus noch nicht kennt, sage ich oft dem Herrn, Herr, ich habe irgendwie nicht den Glauben, dass er sich bekehrt. Mir fällt es schwer bei ihm. Was soll ich vielleicht machen? Ich will nicht für ihn beten und nichts tun. Herr, was hast du für eine Aufgabe für mich? Das bedeutet für mich auch im Glauben zu beten, ganz praktisch, nicht nur, um es gesagt zu haben. Beim Gebet wäre noch viel zu sagen, aber ich komme zum nächsten Punkt. Vorhin beim Hindernis, der dritte Punkt war Ungehorsam. Jetzt kommen wir zum Punkt Gehorsam. Und ich glaube, das ist oft bei uns so, ja, irgendwie nicht das Erste, was uns in den Sinn kommt oder das, was uns so freut. Aber schauen wir uns mal Vers 168 an. Psalm 119, Vers 168. Lesen wir, ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Und Jesus sagt auch in Matthäus 7, Vers 24, glückselig seid ihr nicht nur, wenn ihr meine Worte hört, sondern sie auch tut. Und er sagt, den will ich mit einem weisen Baumeister vergleichen, der sie hört und sie tut. Lese die Bibel, bete darüber und gehorche durch die Kraft Gottes. Und deine Liebe zu Gott wird sichtbar in deinem Gehorsam gegenüber Gott. Nicht zuallererst in deinen Gefühlen. Ja, das ist wichtig. Letztes Mal ging es mir wieder so, dass ich gesagt habe, Herr, oder es auch einfach nur gedacht habe, wie steht eigentlich meine Beziehung zu dir, meine Liebe zu dir? Und dann muss ich auch an Johannes 15 denken. Ja, dass der Gehorsam oder auch an 1. Johannes Kapitel 2, wo steht, dass wir einfach durch Gehorsam zeigen, dass wir Gott lieben. Geh nicht mit der Einstellung in den Tag, vielleicht werde ich dem Herrn heute gehorchen, sondern geh mit der Einstellung in den Tag, Gott, mit deiner Kraft will ich gehorchen. Und das beginnt auf den Kleinigkeiten. Es beginnt auf den Kleinigkeiten und ich spreche auch hier nicht von Perfektion. Ja, wir werden sündigen, wir werden Fehler machen, aber ich spreche nicht von Perfektion, sondern von Aufrichtigkeit. Und was auch interessant ist, wir werden das Wort erst richtig verstehen, wenn wir ihm gehorchen. Wie meine ich das? Ich habe vor kurzem, ich habe letztens in der stillen Zeit den ersten Petrusbrief durchgelesen. Und da ermutigt der Petrus die Christen, die verfolgt werden. Ja, sie werden verfolgt, sie erleben schwierige Zeiten und er schreibt ihnen und das tröstet sie. Wenn wir als Christen niemals erlebt haben, was es bedeutet, vielleicht ausgelacht zu werden oder weil wir bestimmtes tun oder auch nicht tun, wenn wir das einfach nicht erlebt haben, dass Leute vielleicht auch schlecht über uns reden oder wir in schwierigen Situationen waren, dann wird uns der Petrusbrief nicht trösten. Das meine ich damit. Wenn wir Gott gehorchen, werden wir erleben, wie das Wort Gottes zu uns spricht und dann wird erst sichtbar das Wort Gottes in uns. Der letzte Punkt, was wir tun können, ist, schau auf Jesus. Und wie meine ich das? Das Leben dieses Psalmisten war Gott zentriert. Schauen wir uns Vers 143 an. Vers 143. Und dieser Punkt ist mir sehr, sehr wichtig. Da lesen wir, Angst und Drangsal haben mich getroffen, aber deine Gebote sind meine Freude. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Vielleicht bist du auch manchmal niedergeschlagen. Und wenn du mal darüber nachdenkst, warum das so ist, ist es wahrscheinlich nie der Grund, dass du über das Wort Gottes nachdenkst oder sonstiges, sondern meistens, weil du auf die Umstände schaust oder auf dich selber schaust. Mir ging es letztes Mal auch im Spaziergang so, ich hatte es vorhin schon kurz erzählt, dass ich irgendwie niedergeschlagen war. Ich habe irgendwie manchmal das Problem, ich werde schnell entmutigt. Und mir wurde schnell klar, ich schaue total viel auf mich selbst. Und als ich diesen Psalm durchgelesen habe, ist mir eines aufgefallen. Dieser Psalmist, der war gottzentriert. Ja, wir sollen uns prüfen, wie unsere Beziehung zum Herrn ist. Wenn wir Sünden in unserem Leben sehen, sollen wir sie bekennen, das ist klar. Aber das soll nur ein kleiner Teil unseres Lebens sein. Vielmehr sollen wir auf ihn schauen. Du kannst von dir selbst keine Hilfe erwarten. Lies den Psalm mal durch und schau, wie er auf Gott vertraut. Er sagt immer wieder, Gott, ich schaffe das nicht, aber du. Und mich beeindruckt, Maria. Ja, der Engel kam zu ihr und sagt, du wirst den Sohn Gottes gebären. Was macht sie denn dann? Sie lobt Gott. Ich habe mich mal in ihre Situation versetzen wollen. Ja, ich bin keine Frau. Ich bin auch froh, dass ich nicht in ihrer Lage war. Aber wenn ich in ihrer Lage wäre, ich glaube, meine ersten Gedanken wären diese gewesen. Oh Mann, ich muss auch einiges in meinem Leben ändern, wenn ich den Sohn Gottes gebären sollte. Ich muss das noch ändern und vielleicht muss ich, ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten und sonstiges. Aber was hat Maria getan? Sie hat Gott einfach gelobt. Sie hat nicht nur ihre Verantwortung gesehen, sondern sie hat gesehen, was für ein Privileg sie hatte. Es ging mir auch in der Vorbereitung so, auch beim Predigen. Ich habe einfach diese Bürde, ich merke diese Bürde, wie wichtig es ist. Aber gleichzeitig habe ich dann auch gesagt, Gott, ich muss dir auch einfach danken, weil es ist ein Privileg, von dir zu reden. Es ist nicht so wichtig, was du für den Herrn tust. Viel wichtiger ist, was er durch dich tut. Und das Schöne ist, der Herr verlangt nie etwas von uns, was wir aus unserer eigenen Kraft tun sollen, sondern immer aus seiner Kraft. Er ist der Allmächtige. Ja, das sind die drei Punkte, oder das, was ich weitergeben wollte. Das hat der Psalmist erlebt. Er hat Liebe, Freude, Trost, Dankbarkeit und eine Sehnsucht gegenüber Gott gehabt. Dann habe ich kurz gesagt, was die Hindernisse sind und was wir jetzt praktisch tun können. Und zum Schluss will ich noch eines sagen. Das alles wollen wir tun, nicht weil wir dadurch gerettet werden, sondern weil wir von Jesus Christus gerettet worden sind. Er hat am Kreuz alles vollbracht. Und weil er das getan hat, lieben wir ihn. Wie in 1. Johannes 4 steht, wir lieben ihn, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist unsere Grundlage. Und vielleicht hörst du das alles und du sagst, ja, die Welt hat mir wirklich nicht das zu bieten, was Gott mir geben kann. Und du bist noch in deiner Sünde, du kennst Jesus noch nicht. Vielleicht kommst du immer her, vielleicht sind deine Eltern gläubig oder deine Kinder sind auch schon gläubig, aber du kennst den Herrn selber noch nicht. Dann will ich dir sagen, dass nur er echtes Leben geben kann. Wende dich zu ihm mit deiner Sünde. Er kann und will vergeben und das ist das Schöne. Wenn Gott nur Sünden vergeben könnte, aber nicht wollte, so hätten wir ein Problem. Wenn er nicht konnte, aber wollen würde, hätten wir auch ein Problem. Aber er kann und will uns reinigen von unseren Sünden. Und wenn du nicht weißt, wie du das tun kannst, wie du das tun sollst, dann wende dich an jemanden, der bereits Jesus kennt und bitte, dass er dir hilft. Das ist das Wichtigste, was es gibt im Leben. Hast du auch das erlebt oder erlebst du das auch, was dieser Psalmist erlebt hat? Ich wünsche das uns allen, dass wir das erleben und unsere Beziehung so lebendig wird durch das Wort Gottes. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, dein Wort ist wunderbar. Das können wir auch sagen. Bitte dich um Vergebung, wo es manchmal einfach nicht in unserem Leben so aussieht. Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, wunderbar ist dein Wort. Aber es ist wunderbar, es ist gut. Es gibt uns mehr als alles andere. Herr, du bist das Wort und du bist das, was uns völlige Befriedigung geben kann. Herr, nicht was die Welt bietet. Der Satan lügt uns oft an, stellt uns was Schönes vor, aber am Ende zeigt sich, dass es nur Trug ist, dass es nur eine Lüge war. Und viele Menschen leben in der Lüge und Herr, auch wir werden da versucht. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, wir wollen damit richtig umgehen. Wir wollen es lesen, wir wollen darin forschen. Herr, wir wollen, wie es der Ralf auch vorhin gesagt hat, wir wollen lernen, mehr zu beten, inniger und anhaltender zu beten. Aber wir wollen auch lernen, das zu tun, Herr. Wir wollen nicht Hörer allein sein. Herr, und du kennst dann jedes Herz hier und auch von den Leuten, die zuschauen, von den Geschwistern, die auch dabei sind. Bitte dich, Herr, wenn jemand dabei ist, der dich eigentlich noch gar nicht kennt, der noch gar nicht dein Kind ist, dann bitte ich dich, dass du in seinem Herzen wirkst, bis er es ist. Herr, in Jesu Namen. Amen.